Hallo ihr Lieben, heute mal wieder ein kleiner Sensibility-Podcast zum Thema Lernen diesmal. Aktuelles Thema für mich, bin wieder ins Studium eingestiegen und Studien haben es ja so an sich, dass sie oft sehr theoretisch sind und die Wortwahl auch sehr gehoben ist, weil man dann halt auch implizieren will, dass ein gewisses Niveau benötigt wird, ein gewisses Allgemeinbildungssprachniveau. Ich halte es immer so ein bisschen für fragwürdig. Ich bin immer ein großer Hinterfrager und Fragensteller, wie ihr wisst, liegt in meinem Betriebssystem begründet. Aber ich finde es auch nicht wirklich miteinander. Ja, ich finde es nicht wirklich gesellschaftlich förderlich, wenn wir uns immer so in Gruppen aufteilen und uns möglichst geschwollen, gestelzt unterhalten, weil dann einfach die Möglichkeit des Miteinanders, des In-Kontakt-Kommens, des sich wirklich Verstehens viel geringer ist und auch das Möglichkeit, sich zu verletzen, zu diskriminieren, dass es Missverständnisse gibt und somit Konflikte, ist da auch um einiges höher, mal auf den Punkt gebracht. Das ist für mich oft die Ursache vieler Konflikte, Sprache, die einfach nicht allgemein verstanden, genutzt wird, sei es aufgrund Allgemeinbildung, will ich jetzt mal gar nicht so sagen, weil jeder bildet sich so gut er kann und mit dem Wissen, was er hat, in der Zeit, mit den Möglichkeiten, die er hat. Ja. Und ich finde es immer schwierig, die Menschen da so einzuteilen, in wer hat eine gute Allgemeinbildung, wer definiert überhaupt, was eine Allgemeinbildung ist. Ja. Ist es jetzt wichtig, dass ich weiß, keine Ahnung, wann Alexander der Große irgendwo eingefallen ist und welche Kriege es gab, also das ist das, was der Mensch so als Allgemeinwissen versteht. Natürlich sollte man das rechnen können, die Zahlen, die Buchstaben, Sätze. Ja, das ist für mich Allgemeinbildung, das Rudimentäre, das dazu beiträgt, sich zu verstehen. Also so, ich persönlich habe kein Interesse geschichtlicher Natur. Natürlich kenne ich einige wichtige Sachen, aber wir müssen davon wegkommen oder wir dürfen davon wegkommen, jemanden zu diskreditieren oder zu dissen, der einfach nicht weiß, wann welcher Krieg war. Und das liegt vielleicht gar nicht in seinem Fokus und muss er das jetzt wissen. Ja, also die älteren Herrschaften werden aufschreien, ja, natürlich. Aber Leute, Krieg ist nicht unbedingt das Positivste auf der Welt, ja. Man sollte es natürlich nicht ausblenden, aber nicht jeder hat auch die Ressourcen, sich immer aufs Negative zu konzentrieren. Und unser Gehirn ist von Natur aus so angelegt, da gibt es auch genug Studien drüber, dass es einfach in erster Linie sowieso das Negative aufnimmt und das auch viel länger behält als das Positive, einfach aus Grund des Überlebens. Es muss uns schützen und früher gab es halt noch ein paar mehr Säbelzahntiger, heutzutage eher weniger. Deswegen ist es für uns manchmal nicht mehr so sinnvoll, dieses System. Ich lache da immer, weil ich es irgendwie schon lustig finde, wie die Evolution sich einerseits gravierend verändert hat, aber die Mechanismen doch immer noch sehr ähnlich sind und heutzutage auch so abstrus dann anmuten, weil, ja, wie gesagt, unser Reizfilter ist total überreizt, weil der einfach nicht mehr mit den zum Teil evolutionär geschaffenen Hirnarealen, die das Ganze filtern, klarkommt. Und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber es gibt dann natürlich auch noch Menschen, die eine andere genetische Veranlagung haben und ein anderes Betriebssystem, anders denken, anders fühlen, gar nicht die Möglichkeit der Reizfilterung haben aufgrund von Genetik in erster Linie oder aufgrund von anderer Physiologie, ja, anderer Biologie, seien es irgendwelche Störungen, Defekte, Entwicklungsunterbrechungen, Sachen, die irgendwo anders sind, muss man sich immer pathologisieren. Aber natürlich ist es anders sein in diesen unseren Systemen auf jeden Fall oft leider ein Problem, weil das Anderssein einfach so wenig toleriert wird. Das liegt nicht daran, dass das Anderssein so doof wäre, auf gut Deutsch, oder so schwierig per se. Es wird nur durch die Umstände mehr oder weniger schwierig. Ne? Und dann kommen wir mal zurück zum Lernen. Diese studiumgestellte Sprache, merke ich gerade, ist echt sowas, wo ich sage, boah, will ich das nochmal, kann ich das nochmal? Aber wie gesagt, ich bin zum Glück gerade noch jemand, der sich immer ganz gut durchbeißt. Ja? Und ich beiße und beiße, wenn ich was will und wenn mich was wirklich fasziniert, geht es auch, wenn der Hyperfokus dahin geht. Aber wenn der da nicht hingeht, dann wird es echt schwer zum Teil. Ne? Und dann muss es andere Techniken oder manchmal geht es auch gar nicht. So sieht es einfach ganz realistisch auf gehirnphysiologischer, biologischer Sicht mit einem anderen Betriebssystem aus. Und ich war total erstaunt. Also wir hatten zum ersten Mal auch bei meinem Sohn ein Gedicht zu lernen. Ja, so ein dreieinhalb kleine Strophen, doch relativ umfangreich. Ich war irgendwie so da ausgegangen, so, boah, das muss er jetzt in ein, zwei Tagen lernen, heftig, zweite Klasse. Nee, hatte eine Woche Zeit, war super. Aber trotzdem, so eine Herausforderung, wenn man jetzt mit einem Kind anfängt zu lernen, von dem man auch weiß, dass es ein anderes Betriebssystem hat und man selber auch. Und man selber hat es halt nicht beigebracht gekriegt, wie man lernt. Ne? Also ich habe in meiner Schulzeit und Studium sehr viel auswendig gelernt. Die Dinge, die ich lernen wollte und konnte, die mich begeistert haben, hat jetzt aber nichts mit Wollen und Können zu tun. Das war einfach eine neurologische Sache. Die sind dann drin geblieben. Da hat sich mein Gehirn bereit erklärt, das abzulegen, ja, im Hippocampus zu speichern. Das ist ja auch schon bewiesen, dass es bei ADHS zum Beispiel auch schon immer nicht möglich ist. Ja, das ist dieses Abspeicherungsprozess. Der bedarf einfach oft noch zusätzlicher Aufmerksamkeit, zusätzlicher Ressourcen im Gehirn. Das ist nicht wie bei neurotypischen Menschen, dass vieles einfach gespeichert wird. Ne? Und das ist dann einfach physiologisch so eine Herausforderung. Insofern muss man sich immer als neurodivergenter Mensch überhaupt erstmal fragen, kann man sich diese Herausforderung überhaupt aus gesundheitlichen Gründen stellen? Wie stellt man sich diese Herausforderung des Lernens? Ja? Mit viel Pausen in kleineren Etappen, das ist schon mal so das Grundgerüst. Und dann, wie gestaltet man das Lernen aus? Und zurück zu der Erfahrung mit dem Lernen des Gedichtes mit meinem Sohn. Das fand ich jetzt echt sehr spannend, weil ich es einfach so gemacht habe. Ich habe es mit sehr viel Bewegung und mit sehr viel Gesten und emotionalisiert gemacht. Also wir sind da irgendwie rumgesprungen, haben uns dabei bewegt, haben eben auch die Bewegungen oder die Emotionen, die in dem Gedicht angesprochen wurden, nachgemacht und gereimt. Das war zum Glück auch ein Gedicht, das immer sich ein bisschen gereimt hat. Und zwar die letzten Wörter in jeder Zeile haben sich immer auf die letzten Wörter der nächsten Zeile gereimt. Und so ging das dann durch. Nennt man bestimmt irgendwie, kenne ich jetzt auch nicht so aus. Nicht mein Spezialgebiet, Deutsch. Aber ich mag es ganz gern, Gedichte und Reime. Das machen wir sowieso viel zu Hause. Das ist auch für die Sprachentwicklung ganz gut. Und auch fürs Schreiben lernen. Und wie gesagt, das war jetzt echt spannend, dass es damit eigentlich in 20 Minuten schon mal so ungefähr abrufen konnte, ja, wo ich gedacht habe, boah, wie kriege ich das da jetzt rein? Also es ist ja nichts Neues, dass es gibt ja unzählige Studien, dass mit Bewegung und auch mit einer guten Atmung, die meistens durch Bewegung initiiert wird, ne, auch einer tieferen Atmung, mehr Sauerstoff ins System kommt, auch mehr Fokus und mehr Konzentration da ist, weil die Körperspannung auch abgebaut ist und dadurch auch weniger Stress und weniger Ängste. Das hängt ja alles unmittelbar zusammen, das ist ja nichts Neues mehr, auch wenn es die wenigsten Pädagogen, glaube ich, wissen. Deswegen, ich finde es immer wichtig, sowas mal auf den Punkt zu bringen. Man kriegt sowas ja auch nicht an jeder Ecke serviert, leider. Finde ich immer noch schade, dass das kein Teil der Ausbildung ist. Aber ich hoffe, dass sich auch die Referendarausbildung bei den Lehrern da mehr auf ja, einfach neurologische, psychologische, biologische Bestandteile. Was, wie lernt man? Ja, das muss ja gar nicht mal so weit biologisch, neurologisch gehen, aber wie lernt man? Ja, was gibt es für Gehirne und wie kann man die mitnehmen? Und was sind Bedingungen, die einfach das Lernen unterstützen? Wie Bewegung? Ja, es gibt einfach immer noch den Irrglauben und das ist, finde ich, der Schlimmste für unsere Kinder und leider auch für die Lehrer, tut sich beide keinen Gefallen mit zu meinen, dass man gegen Unruhe oft einfach mit Härte und mit Strafen daran geht und mit jetzt seid mal ruhig und mit einer klaren Ansage. Also klare Ansagen sind nie verkehrt. Es kommt immer auf den Ton an, finde ich, und auf die Wortwahl. Das Grenzen, wenn sie klar und mit neutralen Worten kommuniziert sind, finde ich super. Ist eigentlich für jedes Kind gut. Aber ich finde es halt ein bisschen schwierig, wenn gerade die Kinder schon so viel sitzen und dann merklich so ein Bewegungsdrang, meistens so eine Unruhe ja in der Klasse triggert und dann eben da nur mal so draufgehauen wird. Das bringt halt eher den gegenteiligen Effekt, ne? Dann werden die Kinder noch gestresster, auch vielleicht noch ängstlicher, ist noch mehr Anspannung in ihrem System und das zeigt sich ja auch in den Zahlen, erschreckend hohen Zahlen, dass sehr viele Kinder sehr viel Ängste im Schulsystem entwickeln. Sei es jetzt zusätzlich mit genetischen Faktoren oder Erziehungsfaktoren im Zusammenspiel zu sehen, das kann durchaus sein, aber die Kinder sind großenteils ihres Tages halt nun mal in der Schule und da dürfen sie sich meistens nicht mal aufs Klo bewegen, wenn sie müssen. Na, da ist dann immer die Diskussion, ja, geh mal in der Pause. Ja, wer muss in der Pause? Ich muss auch sagen, wenn ich nur so ein Zeitfenster hätte, in dem ich müssen würde, ich würde es heute, glaube ich, mit meiner Blase gar nicht mal geregelt kriegen, zu so einem Zeitfenster zu gehen. Ne? Also wir müssen uns immer fragen, könnten wir das als Erwachsene so abbilden für uns und muten wir das dann unseren Kindern zu? Also ich brauche zum Beispiel den ganzen Tag trinken und Möglichkeit, aufs Klo zu gehen, weil ich eine sehr aktive Blase habe, was auch mit dem Nervensystem zusammenhängt. Ne? Also wie gesagt, auch die Nerven steuern ja auch mehr oder weniger mit die Blasenfunktion und empfangen die Signale, wann die Blase voll ist und geben das eben ans Gehirn weiter. Ja, so. Und wenn das jetzt alles sehr reaktiv und sehr stressig ist, dann kann dieses Signal schon mal irgendwie öfter kommen oder ja, weniger oft und dann kann es auch mal in die Hose gehen. Also Kinder können das je nach Stressniveau, nach nervlicher Belastung nicht kontrollieren. Die sind da noch viel zu jung. Also ich meine, klar können sie es im Großen und Ganzen kontrollieren, aber je nachdem, wie es im Bereich der Neurodivergenz aussieht und wie die da gerade belastet sind, das individuelle Belastungsniveau, ne, das sind Ausscheidungen ein ganz großes Thema und deswegen auch ein aufs Klo gehen können und dürfen, wann es denn nötig ist und nicht verschieben wir mal auf eine halbe Stunde. Also ich meine, dann passieren halt Unfälle, die sind für den kindlichen Selbstwert, also desaströs, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, aber zurück zum Lernen. Manches ist halt schwer zu lernen. Ja, wie gesagt, bei den Ausscheidungsfunktionen wäre es jetzt auch so ein Thema mit dem Lernen. Das kann man nur bedingt lernen, mit dem Alter gewissermaßen. Aber es gibt halt auch Sachen, die kann man nicht lernen, weil die vom autonomen Nervensystem gesteuert werden. Das ist bei Neurodivergenz oft der Fall. Aber man kann sie natürlich unterstützen, indem man einfach sagt, Kinder, ihr könnt rausgehen. Also natürlich nicht jeder zu jeder Zeit, ist klar. Ihr könnt mal in die Leseecke gehen. Wir machen mal eine kleine Bewegungsübung zwischendrin. Ne? Das wäre so das, wie ich es mir vorstellen könnte und würde, wenn die Lehrer dann natürlich auch Unterstützung, Anleitung und Wissen dazu haben. Das ist natürlich auch ein Problem, gibt sowieso zu wenig. Ja, Lehrermangel, wir wissen es alle. Also ist es eher gerade so ein bisschen, ja, unrealistisch, dass es umgesetzt wird, aber dennoch kann man es ja mal sagen, ne? Weil viele wissen das ja einfach auch gar nicht. Und das einzubauen fördert einfach mehr das Lernen, die Ruhe in der Klasse, ganz im Gegenteil zu Strafen und Angstmache. Ja? Also Grenzen sind davon ausgenommen, das ist wieder was ganz anderes. Und die kann man auch anders kommunizieren, vor allen Dingen auch bei Kindern. Also die haben noch gar nicht manchmal diese bösen Absichten, die wir ihnen zwar oft unterstellen, erziehungstechnisch, aber Ich fand es jetzt ganz interessant. Ich mache ja gerade soziale Arbeit und da gibt es auch so eine, ja, so den Entstehungsbegriff der Erziehung oder wie sich Erziehung entwickelt hat. Und ein Satz ist es immer, der mich da echt fasziniert. Entziehung hat sich eher so in der Neuzeit entwickelt, auch mit dem Ziel, einfach eine, ja, neue Gesellschaft zu erschaffen. Also es war so eine bewusste Aktion, in der es eben so ausgerichtet wurde, ja, auf diese gängigen Ideale, die man hat. Irgendwie so, ja, es gab halt so gewisse Sachen, die da wichtig waren, ne? Und da wurde nicht bedacht, was das Individuum braucht. Und da war auch noch gar keine Gehirnforschung vorhanden und so weiter. Und heute sind wir da eigentlich so viel weiter, dass wir sagen können, diese Form der Erziehung, die ist nicht nur unnütz oder sinnlos zum Teil, sondern sie ist zum Teil auch oft gesundheitsschädigend für viele Kinder, wenn nicht sogar für alle. Und da dürfen wir einfach unsere Form des Erziehens und des Lernens da auch wieder ganz anders ausrichten, ne? Und wie gesagt, ich probiere es jetzt bei mir auch immer mit diesen praktischen Beispielen für was. Und das ist halt nicht immer so einfach, weil im Studium, wissen wir ja, diese theoretische Wortwahl oder diese hochgestellte, wie ich es gerne nenne, ist schon so eine Sache, man könnte alles in einfacher Sprache formulieren, die Skripte, ne? Ich fände es einfach schöner, weil dann ist die Teilhabe in puncto Inklusion auch für alle machbar. So, wir haben jetzt so eine tolle Definition gestern über Inklusion gelernt. Muss ich noch 15 Mal wiederholen. Mein Gehirn lernt auch sehr viel durch Wiederholen. Und zwar auditiv, indem ich es immer wieder ausspreche, diese Sätze, wenn es denn so Definitionen gibt. Oder immer wieder aufschreibe, das heißt auf Karteikarte, dann noch auf dem Blog. Und dann mir so, ja, so Gedankenbrücken manchmal dazu mache. Ne? Ich denke, das ist normal, aber jeder lernt da so ein bisschen anders. Wie war es, Inklusion schon allein dieser Satz, gleichrangige und gesellschaftliche Partizipation aller Menschen, ah, ich kann es noch, inklusive aller Behinderter, unter Zuhilfenahme der notwendigen Hilfsmittel. So, das ist die Inklusionsbegriffsdefinition, die ich jetzt in der sozialen Arbeit gelernt habe. Da sind wir gerade im Bereich der Kindheitspädagogik unterwegs. Muss ich mal schauen, von wem die ist. Es gibt sicher unendlich viele, aber wahrscheinlich ist das eine sehr spezielle, aber schon allein so einen Satz rauszukriegen, da graust sicher einige davor, weil es halt so praktisch ist. Aber ich meine, ich weiß ja, was dahinter steckt, aber dieses gleichrangig schon und Partizipation, na, da sind wir eben beim lateinischen Begriff, gehe ich mal davon aus, dass das daraus resultiert. Man könnte einfach Teilhabe sagen, ne? Das versteht jeder Mensch und da kann auch dann jeder teilhaben. Ne? Das ist mein praktisches Beispiel. Deswegen sage ich, einfache Sprache ist nichts für dumme Menschen oder für faule Menschen, sondern es ist auch eine Kunst, die man erstmal erlernen darf. Also ich merke das immer, ich gebe mir sehr viel Mühe in meinen Posts und auch in meiner Rede hier, aber ich bin auch viel zu drauf gedrillt und aber auch mein System mag sie auch. Mein Betriebssystem liebt komplizierte Worte, aber auch nur die, die mir gefallen. Das ist es dann immer. Vielleicht sind es auch sehr neurodivergente Menschen, die diese Skripte verfasst haben und die fanden die manchmal auch so schön klingend wie ich. Ich finde immer den Sound von manchen Wörtern einfach sehr schön. Aber prinzipiell, wenn wir alle wieder lernen, einfache Sprache zu nutzen, ist ein Sachverhalt so einfach wie möglich darzustellen, dass ihn jeder versteht. Dann ist das Lernen für alle möglich. Es ist für alle möglich, inklusiv am Lernen teilzuhaben, dadurch auch eine bessere Zukunft zu haben. Und jetzt spinne ich das Ding mal wieder bis zum Ende, weil ich das ja so gerne mache, dann auch letztendlich in einer Gesellschaft zu leben, in der es ein besseres soziales Miteinander gibt. Warum? Weil wir uns einfach alle besser verstehen, ne? Keine weniger Missverständnisse und dadurch weniger, ja, weniger Interpretationsspielraum und dadurch weniger Verletzungen. Und setzt natürlich auch ein bisschen voraus, dass die Menschen auch generell daran interessiert sind, an sich zu arbeiten, ne? Weil das muss man ja auch erstmal erlernen. Man darf so vieles erlernen. Also mir schwirrt der Kopf immer. Ich bin totaler Lernfreak und ich glaube, Das ist es eben auch. Kinder sind von Natur aus auch so, wenn man ihre intrinsische Motivation nicht bremst. Und das ist ja das, was vor allen Dingen hier in Bayern sehr stark bezweifelt wird. Unser Herr Söder liefert da auch immer sehr gute Beispiele für, wie sein Mindset dazu ausschaut. Hingegen Wissenschaftler wissen es da dann doch besser. Ne? Also ist schon die Frage, worauf verlässt man sich dann? Auf seine eigene Ansicht oder auf Fakten, Beweislage der Neurologie, der Wissenschaft, der Biologie? Ja, also ich bin da ein bisschen, naja, wie will ich sagen, mir nicht groß dazu äußern, aber ich finde es doch sehr bedenklich, dass solche Aussagen getroffen werden ohne, ja, ohne Sinn und Verstand, um ehrlich zu sein. Die sind einfach ego-basierend und das zeigt mir einfach mal wieder, dass in der Politik viel mehr Wachstum in persönlicher Hinsicht, viel mehr persönliche Weiterbildung, viel mehr auch Befassen mit dem, wer bin ich, ja, was ist, wie sieht meine Psyche aus, wo stehe ich gerade, wer bin ich und was braucht's überhaupt? Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit der Gesellschaft um? Und daraus abgeleitet auch natürlich, was braucht die Gesellschaft überhaupt? Ne? Aber wenn ich mich nicht mal kenne, kann ich auch nicht wissen, was andere brauchen und wollen und wer die sind. Und dann kommen solche Aussagen meiner Meinung nach ganz häufig zustande, wenn man da mal Ursachenforschung betreiben will, ne? Die ich ganz gerne betreibe. Weil man da einfach zu wenig, ja, auch bei sich hinschaut. Und so sehe ich das eben. Lernen ist was, was uns befähigt, nicht nur in beruflicher Hinsicht zu wachsen, sondern vor allen Dingen in persönlicher Hinsicht. Es liefert uns so viel neuen Input, der uns inspirieren kann, der uns verändern kann in jedem Moment, mit jeder Zelle unseres Körpers. Wir sind ja vollkommen flexibel aufgebaut und auch energetische Wesen und Energie, sagt ja auch schon die Quantenphysik und Albert Einstein, dass das Energie sehr reaktiv ist und die sehr spontan reagieren kann. Könnt ihr mal auch im CERN die Versuche nachschauen von diesen Teilchen, mit denen da energetisch experimentiert wird. Wie heißt der Neutronenbeschleuniger? Ich habe es jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ich finde es immer mal wieder spannend, da reinzulesen, wie solche Sachen aus dem Nichts entstehen können, nur weil man seinen Fokus entweder dem zuwendet oder von dem abwendet. Ne? Also die Beobachtung. Ja, und Lernen eröffnet neue Welten, es eröffnet neue Möglichkeiten, gesundheitlich, beruflich, auf allen Ebenen. Also für mich ist es die Erfüllung zu lernen. Ja? Und ich kann es nicht verstehen, dass Menschen an seinen so schlechte Erfahrungen mit dem Lernen gemacht haben und da an so schwierige Leute geraten sind, die ihnen dabei geholfen haben, dass da solche Aussagen oft im bayerischen Schulsystem so tief verwurzelt sind in der Ansicht der eigenen Leute, schon auch in der Persönlichkeit der eigenen Leute, wie man merkt. Sonst würde das dann nicht mit so einer Intensität zum Ausdruck gebracht werden, dass es halt einfach nicht spürbar für die Leute mehr ist, diese intrinsische Motivation des Lernens. Und wenn man die natürlich selber nie gespürt hat, die selber sogar aberzogen bekommen hat, ja, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass man die auch allen anderen abspricht und die gar nicht mehr sieht und gar nicht kennt und gar nicht erfahren hat. Und das finde ich, das verdient Mitgefühl, ehrlich. Also ganz, ganz viel Mitgefühl, weil das tut mir echt leid. Also es ist, ja, ich sag, ich hab's zum Glück und ich denke, viele Menschen haben es auch noch. Und ich glaube auch, dass wenn man das System wieder ein bisschen drauf einrichten würde, dass es die Kinder einfach von Natur aus hätten, dann bräuchten wir uns überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Kinder sind doch so natürlich, so ursprünglich in der Hinsicht, im puncto Lernen, so unverbraucht, auch von den Glaubenssätzen her, dass die das locker hinkriegen mit einer Leichtigkeit und einem Spaß und vor allen Dingen mit viel mehr Autonomie zu lernen. Deswegen ist das meine Erfahrung. Ich kenne auch einige andere, die so fühlen und das erfahren haben, zum Glück. die das auch so sehen und auch viele Kinder, die sich jetzt für die Bildungswende eben stark machen, ne? Also Schule neu denken ist einer davon oder Bildungswende jetzt oder wie auch immer. Es gibt so viele coole Agenturen und coole Institutionen, Vereine, wie auch immer, die sich da zusammengeschlossen haben, um eben dieses Lernen wieder zu kultivieren, zu einem intrinsischen Prozess zu machen, der uns Freude bringt, der uns als Menschen wieder Spaß bringt und der auch Miteinander dann bringt, ne? Weil wenn wir lernen und uns miteinander in dem erfahren, dann kommen wir wieder zusammen, dann können wir wieder Konflikte auch demokratisch miteinander auf eine ganz andere Art und Weise klären. Und wir wissen ja, dass die Demokratie auch in unserer Gesellschaft gerade so ein bisschen, ja, bedroht wird, sagen wir mal. Möchte jetzt nicht überstrapazieren, aber es ist zumindest eine reale Sache, die da gerade in den Fokus rückt und aufgrund unserer Geschichte nicht ganz unproblematisch. Und ja, ich mag mich da gar nicht so reindenken, weil das ist dann darauf zu viel Fokus. Ne? So viel verdienen die meistens gar nicht, aber man darf es schon ernst nehmen und man muss vor allen Dingen, die Gesellschaft muss sich überlegen, wo will ich hin? Wie komme ich wieder in Richtung Demokratiebildung? Und das komme ich auch nur, wenn ich mich überhaupt mal selbst hinterfrage, ne? Wer ich bin, wie meine Werte sind und ob ich da mit einer gewissen Egomanie rangehe oder ob ich da auch sachlich objektiv bleiben kann, ne? Um das Ganze zu bewerten und mich auch mal auf die vorhandenen Forschungsergebnisse oder an die Aussagen von Menschen, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, ob ich die in Betracht ziehe. Und dann kommt man hoffentlich wieder zu einem gemeinschaftlichen, demokratischen Miteinanderlernen. Und das würde ich mir für uns alle wünschen. Nicht nur für unsere Kinder, aber die sind halt die Zukunft unserer Kinder. Leute, wenn wir es nicht für unsere Kinder hinkriegen, dann geht die Welt leider so nicht mehr unbegrenzt weiter, würde ich mal sagen. Ne? Also unsere Kinder, die haben auch ganz viele Herausforderungen. Da können wir jetzt noch gar nichts mit anfangen wahrscheinlich. Da, wenn wir das wüssten, da würden wir wahrscheinlich gleich Kopf in den Sand stecken. Also es ist 5 vor 12, wie man so schön sagt, Redewendung. Es ist Handlungsbedarf. Jetzt. Bildungswende. Jetzt. Und da bringt es leider auch nichts. Ich finde es auch sehr schön, wenn ich immer dann so sehe, bei dem Instagram-Account von der Frau Stolz, habe ich auch größten Respekt vor. Es sind alles sehr tolle Menschen, die sicher auch viel drauf haben, die da engagiert und leidenschaftlich auch in die Schulen gehen, sich das anschauen. Und ja, es gibt da sicher auch, ja, man findet da alles im Schulsystem und dann gibt es ein paar schöne Videos, wie Kinder schön Gedichte rezitieren. Das ist toll für die Kinder, das haben die super gemacht und da gab es sicher auch gute Lehrkräfte, die die Kinder dabei super unterstützt haben. Aber das ist nicht das Problem, ja. Das Problem sind die Gefühle und die Ängste, wie mit denen umgegangen wird und mit wie die Autonomie im Lernprozess eben vorhanden ist oder nicht, ja. Und da bringen diese schönen Videos, so toll ich sie auch finde und sehr ich es auch respektiere und manchmal auch like, es bringt nur leider nichts, weil ja, wir wissen, dass es zum Glück noch diese Seiten gibt, dass viele Kinder immer mal wieder gerne in die Schule gehen, dass es in der Schule auch tolle Aktionen gibt, dass es auch tolle Lehrer gibt, die sich da auch mit den Kindern auseinandersetzen, ja, auch nicht nur gleich ins Schreien oder in die Bestrafung gehen, sondern die auch wirklich hinterfragen und sich für sie interessieren und sie nach ihrer Meinung fragen. Sowas ist ja demokratisch, ne? Und sowas ist kindgerecht. Natürlich haben wir da alle Lehrer auch nicht die Zeit dafür. Das ist ja auch wieder das andere. Und da hat auch wieder die Politik ihren Anteil dran ganz schön verschlafen, ne? Also bessere Bedingungen für die Lehrkräfte und vielleicht auch mal überlegen, wie man die Ausbildung anders gestaltet. Also es ist schon ein sehr langer und sehr schwerwiegender Prozess. Und ja, wir legen immer so viel Qualität auf, Wert auf Zertifikate und Qualität in Deutschland. Aber Ja, das kann es nicht sein. Also wir müssen in dem Auswahlprozess, finde ich, mehr berücksichtigen, wer sind die Menschen, die eine Leidenschaft dafür haben. Und die fallen relativ frühzeitig auf, aber die fallen vielleicht daraus, worum es darum geht, ja, die Sätze, die Definitionen, die man dafür braucht, im Studium auswendig zu lernen. Ne? So jemand wird dann vielleicht kein Lehrer, obwohl er super mit Kindern umgehen kann. Und das fände ich schade, weil die Menschen, die dann super auswendig lernen können, das sind dann meistens schon die etwas, naja, sagen wir mal so, einfach Leute, die dann nicht immer, also es gibt alles, ne? Aber kann auch sein, dass jemand, der einfach eher theoretisch gern arbeitet, weniger gern praktisch arbeiten mit Kindern, ja? Und auch den Lautstärkepegel vielleicht nicht so gut verträgt oder dann nicht so passend ist. Ne? Ich finde einfach, es müsste ein viel offenerer, individuellerer Auswahlprozess und somit auch, ja, vielleicht nicht so diese immer strengsten Qualitätsanforderungen, seien es da noch 5 Staatsexamen und noch 5-mal persönliche Prüfungen oder auch mal fragen, wer sind denn die Prüfer? Repräsentieren die noch unsere Werte, die wir in der Gesellschaft vertreten wollen? Oder sollte man mal unser Referendariat anders gestalten und unseren Referendaren biologische, neurologische Facts beibringen und auch ein bisschen Bedürfnisorientierung mit reinschmeißen und wie man Grenzen setzen kann, auch ohne zu schreien oder zu strafen, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und auch keine kindliche Neurologie je verkraftet hat, ne? Also Traumata gab es schon immer und traumatisierte Menschen gibt es auch genug, ob man es sehen will oder nicht. Aber es wird uns definitiv nicht weiterbringen als Gesellschaft, die Probleme zu lösen hat in der Zukunft, wenn wir darauf nicht endlich mal anfangen zu achten. So, das war zum Sonntag. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel zusammengeblubbert, aber es waren ein paar ganz wichtige Fakten, zumindest für mich, und die ich noch mitgeben wollte, die vielleicht euch auch im Thema Neurodivergenz und Lernen und demokratische Bildung und Bildungswende ein bisschen informieren und weiterbringen können. Vielleicht auch die ein oder andere Lehrkraft oder pädagogisch arbeitender Mensch. Natürlich auch hoffe, die zu erreichen, weil da muss das Wissen hin. Ja, und ihr volles Verständnis dafür, dass ihr nicht alles praktizieren könnt und nicht alles wissen könnt, das kann keiner von uns. Aber als pflegende Mutter und noch ein Kind mit Neurodivergenz und selber neurodivergent, dürft ihr auch gerne mal unsere Seite sehen. Dieses Wissen gibt es einfach nicht im System und wir machen uns auf, wir lesen alle Bücher, wir reden mit allen Ärzten, die da irgendwas haben. Wir haben unsere eigenen tiefen Erfahrungen damit und die sind Gold wert, ja. Die dürfen gerne gesehen und auch in die Welt gebracht werden und für einfach uns alle, dass wir alle besser miteinander klarkommen und im Endeffekt unsere Kinder, die einfach noch sehr hilflos und sehr jung sind und noch nicht diese ganzen Regulations Abgrenzungsstrategien, sonstige Strategien im Petto haben, dass die dann auch noch in gewisser Weise behütet aufwachsen können und gesund aufwachsen können. Das ist das Wichtigste. Und das sehe ich persönlich gerade ein bisschen kritisch, gerade wenn man in unserer pflegende Elternbubble unterwegs ist. Ist sicher nur die halbe Wahrheit, aber das ist keine Minderheit mehr. Und das möchte ich einfach auch immer wieder zum Ausdruck bringen auf meinem Account. Es geht dabei nicht um unser Elend oder so gar nicht. Wir haben auch kein Elend. Ich brauche da kein Selbstmitleid, ja, oder irgendwelches Mitleid von anderen, sondern ein Mitgefühl und ein Verständnis entwickeln für eine, ja, für eine Gruppe der Gesellschaft, die wesentlich größer ist, als man es glaubt und ein Betriebssystem hat, das sicher 50% der Gesellschaft haben, in einer anderen Ausprägung vielleicht, nicht bei jedem gleich, aber ja, die Erde ist auch keine Scheibe, ne? Das haben wir auch irgendwann gelernt und entdeckt und insofern bin ich mir sicher, wir sind noch nicht am Ende unserer Entdeckungen angelangt und ja. Lasst euch mal durch den Kopf gehen. Ich wünsche euch was und danke fürs Zuhören. Macht's gut.